Guten Morgen miteinander. Kommen wieder einmal. Immer wieder einmal. Und ich freue mich immer wieder für den freundlichen Empfang, für das Willkommen. In dieser Predigt für den Morgen stehen wieder Menschen im Zentrum. Entschuldige, jetzt muss ich bitten worden, in Schriftsprache zu sprechen. Wir haben einen Gast aus China und sie versteht nur, wenn ich in Hochdeutsch spreche. Darum versuche ich jetzt, in einer Fremdsprache zu sprechen. Also in der Predigt von heute geht es um Menschen, denen Jesus zu ihrem Glück gratuliert. So wie wir das in der Bergpredigt von Jesus vernehmen, in den sogenannten Seligpreisungen. Heute Morgen geht es um das Glück, das Not wendet. In der fünften Seligpreisung lesen wir davon: Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und weil dieser Predigttext so kurz ist, möchte ich da noch einen nachschieben. Wenn wir über Barmherzigkeit nachdenken, dann muss auch der barmherzige Samariter noch gehört werden. Lukas 10, ich lese da Vers 29. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Ein Gesetzeslehrer, der stand mit Jesus in einem Dialog. Er fragte ihn deshalb: Wer ist mein Mitmensch oder wer ist mein Nächster? Da beantwortete Jesus ihm diese Frage mit einem Gleichnis. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn auf, bis aufs Hemd, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte aber einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Jesus fragte den Gesetzeslehrer: Was meinst du? Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt, als seinen Nächsten? Er antwortete: Der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Vom Glück, das Not wendet, schauen wir zuerst einmal dieses Glück näher an. Worin besteht dieses Glück? Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Also das Glück, das Not wendet, steht im Zusammenhang mit der Erfahrung von Barmherzigkeit. Habt ihr gewusst, das Wort Barmherzigkeit hat die deutsche Sprache dem Christentum zu verdanken. Die ersten Germanenmissionare bildeten dieses Wort zusammen aus dem lateinischen Misericordia. Miseri, das sind die Armen, die Elenden. Cordia kommt von Cor, das Herz. Also wörtlich meint das Wort Barmherzigkeit ein Herz für die Armen, ein Herz für die Elenden haben. Nun, können natürlich jetzt fragen, brauchen wir denn Barmherzigkeit, wenn wir weder arm noch elend sind? Wenn wir unser Leben mehr oder weniger im Griff haben, brauchen wir da auch noch Barmherzigkeit? Brauchen wir Barmherzigkeit, wenn wir frei und unabhängig leben können? Brauchen wir Barmherzigkeit, wenn wir gelernt haben, uns selbst zu helfen und die Probleme selbst zu meistern? Wozu brauchen wir da noch Barmherzigkeit? Brauchen wir Barmherzigkeit, wenn wir gelernt haben, unser Leben zu bestimmen? Brauchen wir Barmherzigkeit, wenn wir sogar unseren Tod selbst bestimmen können? Wozu Barmherzigkeit? Brauchen wir Barmherzigkeit in unserem selbstfinanzierten Sozialstaat, der für alle sozialen Nöte aufkommt? Ich bezahle das mit meinen Steuergeldern. Was muss ich denen noch Barmherzigkeit geben? Die sind ja versorgt. Wozu brauchen wir Barmherzigkeit? Barmherzig nötig zu haben, ist das wirklich ein Glück? Und nicht vielmehr ziemlich demütigend, entwürdigend. Das zeugt doch von Schwachheit, Zerbrechlichkeit, Abhängigkeit. Bitte sehr, wer will das? Darum versucht der selbstbestimmte Mensch von heute so zu leben, als bräuchte er keine Barmherzigkeit. Und so muss es uns nicht wundern, dass unsere Gesellschaft immer egozentrischer wird. Kälter, empathieloser, unbarmherziger. Das Glück der Barmherzigkeit wird verständlich, wenn wir verstehen, was Barmherzigkeit ist. Die Bibel gebraucht verschiedene Worte für Barmherzigkeit, was eben zeigt, Barmherzigkeit ist sehr vielschichtig, vieldeutig. Ich kann auch nicht das umfassend erläutern oder definieren. Grundlegend aber für das Verständnis, und davon redet auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ist die mitfühlende, die helfende, die notwendende, die rettende Herabneigung und Zuneigung eines Starken zu einem Schwachen. Die Herabneigung und Zuneigung eines Mächtigen gegenüber einem Machtlosen, eines Retters zu einem Verlorenen, eines Vermögenden zu einem Unvermögenden. Die Barmherzigkeit oder das Erbarmen entspringt aus einem bewegten Herzen. Von dort nährt sich die Barmherzigkeit. Aus einem bewegten Herzen, das mitempfindet, das mitfühlt, das mitleidet mit dem Elenden und seiner Not. Doch das Erbarmen, Barmherzigkeit ist nicht nur ein Gefühl von Mitleid, diesen Schmerz drängt zur Tat. Barmherzigkeit vollendet sich in der praktisch tätigen, helfenden und rettenden Zuwendung, die allerdings immer unverdient erfahren wird. Wisst ihr, auf das Erbarmen hat man kein Recht. Das kannst du vergessen. Wenn sich jemand erbarmt, dann ist es immer ein Geschenk unverdient. Sonst ist es keine Barmherzigkeit. In der Bibel orientiert sich dieses Erbarmen an Gott. Das ist spannend. Warum? Barmherzigkeit gehört zu den zentralsten Wesenszügen von Gott. Wenn wir wissen wollen, wie ist Gott, dann verkennen wir Gott, wenn wir nicht auf die Barmherzigkeit stoßen. Gott ist vom Wesen her barmherzig, der sich immer wieder dem Elenden erbarmt. Aus seinem Erbarmen heraus entstand ein ganzes Volk, habt ihr das gewusst? Das Volk Israel, das in seinen Anfängen mit einem neugeborenen Baby verglichen wird oder verglichen worden ist. in den Propheten. Ein neugeborenes Baby, das allerdings unerwünscht war und das man zum Sterben einfach ausgesetzt hatte, aufs Feld. Früher hatte man noch keine Babyklappe, heute setzt man das Kind in die Babyklappe. So war das Volk Israel. Ein ausgestoßenes, unerwünschtes Kind, das man weggeworfen hat. Durch den Prophet Hesekiel ließ Gott sein Volk wissen, denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass etwas von all dem, von Erbarmen, Zuwendung, Fürsorge, Pflege, an dir getan hätte. Keiner hat sich erbarmt, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Stellt euch das mal vor. Das ist der Anfang des Volkes Israels. Ich aber, sagt Gott, ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Du sollst leben. Das ist das Glück der Barmherzigkeit. Das Glück, das Not wendet, welches das jüdische Volk erfahren hat und immer wieder erfahren hat und es aufstehen ließ, selbst in den tiefsten, selbstverschuldeten Lebenskrise. Vom Exil, als das Volk, als Nation aufhörte zu existieren. Der kleine Überrest der Juden klagte darüber, dass Gott sie vergessen hat. Doch Gott ließ den kleinen Überrest wissen, auch wieder durch den Propheten Jesaja: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet oder eintätowiert, spricht Gott zu seinem Volk, über das er sich erbarmt. Du sollst leben. Ein Wort des Erbarmens. Du sollst leben, das gilt seit dem Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt allen Völkern, allen Menschen. Denn in seinem Sohn Jesus Christus wird Gottes Erbarmen sichtbar, wird Gottes Erbarmen greifbar, wird Gottes Erbarmen erfahrbar. In Jesus Christus wendet sich der allmächtige Gott einer Welt zu, die im Blut liegt. Wendet sich Gott einer Welt zu, die am Leben beraubt ist, sterbend, verloren, ohne jegliche Hoffnung. Unsere Welt liegt da nieder. In Jesus erbarmt sich Gott dieser Welt, wendet sich Gott dieser Welt zu. In Jesus Christus spricht Gott uns das Leben zu, hebt uns Gott aus dem Staub eines zerbrochenen und von Schuld beladenen Lebens, reinigt uns, heilt uns, nimmt uns an als seine Söhne und Töchter. Da kann ich nur sagen, welch ein Glück, das Glück der Barmherzigkeit. Welch ein Glück, einen Gott zu haben, der mitfühlt, der Mitleid hat und der darum nicht an uns vorbeigeht, sondern stehen bleibt und uns zum Leben ruft. Du sollst leben. Wir kommen zur zweiten Frage: Wem ist das Glück der Barmherzigkeit jetzt zugesprochen? Werden wir noch ein bisschen konkreter? Glückselig, die Barmherzigen. Wer sind diese von Jesus beglückwünschten Menschen? Wer sind denn diese Barmherzigen? Es sind diejenigen, die Gottes Barmherzigkeit empfangen haben. Hey, du kannst nicht barmherzig sein, wenn du selbst nicht Barmherzigkeit empfangen hast. Die Barmherzigen sind diejenigen, die Gottes Barmherzigkeit empfangen haben. Ja, aber wie empfangen wir Gottes Barmherzigkeit? Barmherzigkeit empfangen wir, indem wir uns Jesus Christus zuwenden. Durch ihn erbarmt sich uns Gott. Indem wir zu Jesus Christus kommen, gemäß seines Rufes in Matthäus 11, 28, wo Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Armut abnehmen, so könnte man Barmherzigkeit auch übersetzen. Da wird Barmherzigkeit konkret. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das hat mit Barmherzigkeit zu tun. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Es ist gar keine Last. Barmherzigkeit bei Gott findet, wer sich nach ihr ausstreckt, im tiefen Bewusstsein, dass er Gottes Barmherzigkeit braucht. Dieses Verlangen nach Barmherzigkeit ist Gott gewirkt. Ich kann mir das nicht einreden. Das ist eine Wirkung Gottes. Und zwar im Zusammenhang mit dem schmerzhaften Erkennen der eigenen Defizite und der Last des eigenen Versagens. Ich frage, kennst du den Mangel an Barmherzigkeit in deinem eigenen Leben? Gibt es dir nicht auch manchmal zu denken, wie wenig Mitgefühl du für deinen Nächsten übrig hast und mit welcher Hartherzigkeit du ihm begegnen kannst? Ich staune das manchmal bei Ehepaaren, die einander lieben. Wie die manchmal so hartherzig, ohne Gnade, aufeinander losgehen. Und ich staune nicht nur das bei den anderen Ehepaaren. Ich habe mich selbst auch schon gewundert. Wie hartherzig, wie gefühllos, wie unbarmherzig ich mich meiner geliebten Frau verhalten kann, ihr gegenüber. Wie viel Barmherzigkeit ist in dir, wenn andere an dir schuldig werden? Und wie stark lässest du dich bestimmen von einem richtenden und nachtragenden Geist? Barmherzigkeit bei Gott findet, wer sich nach ihr ausstreckt und zu Christus kommt und sich unter seine gute, vergebende Herrschaft stellt. Zweitens, das Glück der Barmherzigen ist denen zugesprochen, die in ihrer göttlichen Bestimmung leben. Wie komme ich darauf? In der sogenannten Feldrede Jesus, die uns Lukas überliefert hat, finden wir das Wort Jesu: Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Die Bestimmung des Menschen ist es, entsprechend wie Gott zu sein. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen. Dass er wie Gott ist, entsprechend Gott zu sein und zu leben. Also wir sollen ein Abbild von Gott sein. Das ist unsere ursprüngliche Schöpfungsbestimmung. Dazu hat Gott uns geschaffen als Abbild von ihm. Und wenn in Jesus Christus die Barmherzigkeit Gottes in unser Leben kommt und wir wieder barmherzig werden, dann kommt unsere ursprüngliche Schöpfungsbestimmung zu tragen, dann werden wir wieder ganz Mensch. Dann sind wir vollkommen, ganz. Zu dem, zu was Gott uns geschaffen hat. In Matthäus lehrt uns Jesus dieses Prinzip auch, aber etwas in einer abgeänderten Form. Da heißt es, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Unsere göttliche Bestimmung, entsprechend dem zu sein, wie Gott ist, heißt eben Vollkommenheit. Ganz Mensch sein. Vollkommen, wie unser himmlischer Vater. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, ist das möglich? Geht das? Können wir so vollkommen sein wie der himmlische Vater? Kann der Mensch vollkommen sein, wie Jesus es fordert? Die Antwort liegt in der Verknüpfung von Barmherzigkeit und Vollkommenheit. Wie das der deutsche Theologe Holger Vize-Michaelsen treffend formuliert hat, ich zitiere ihn, er trifft da den Nagel voll auf den Punkt. Er sagt, der vollkommene Mensch ist der barmherzige Mensch. Das ist der vollkommene Mensch. Der vollkommene Mensch ist der barmherzige Mensch, so wie Gott in seiner Vollkommenheit der barmherzige Gott ist. Umgekehrt bleibt alles menschliche Tun unvollkommen, mangelhaft, im Innersten verfehlt, wenn die Barmherzigkeit fehlt. Hey, wenn die Barmherzigkeit fehlt, dann sind wir nicht mehr ganz Mensch. Wenn die Barmherzigkeit fehlt, bleibt all unser Tun, auch wenn es noch so richtig ist, unvollkommen, mangelhaft, im Innersten verfehlt. Hey, das ist wahnsinnig. Hier geht es ums Menschsein. Hier geht es um alles. Wenn uns an Barmherzigkeit mangelt, dann haben wir alles verpasst. Dann laufen wir total daneben. Dann funktioniert unser Menschsein nicht mehr. Dann sind wir nicht mehr ganz Mensch. Die von Jesus beglückwünschten Barmherzigen sind diejenigen, die in ihrer göttlichen Bestimmung leben, indem sie Gottes Barmherzigkeit empfangen und weitergeben. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt oder Unterpunkt. Wem ist dieses Glück zugesprochen, die Gottes Barmherzigkeit weitergeben? Hey, wo Gottes Barmherzigkeit nicht weitergegeben wird, da herrscht Gottlosigkeit, da ist die Hölle los. Das ist so. Diese Welt geht vor die Hunde aus Mangel an Barmherzigkeit unter den Menschen. Das ist grausam. Da kann man weinen darüber, wo Menschen keine Gnade, keine Barmherzigkeit empfangen. Das ist das Schlimmste, was einem Mensch widerfahren kann. Gottes Barmherzigkeit weitergeben, wie können wir das? Ich möchte ja zum Schluss einige praktische Hilfestellungen geben, ganz kurz. Das wäre eine Predigtserie für sich. Gottes Barmherzigkeit weitergeben, ganz kurz, zuerst einmal willig, einander Schuld zu vergeben. Wisst ihr, Barmherzigkeit ist kaum gefragter als dann, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Hier können wir das üben. Hier haben wir ein tägliches Übungsfeld in der Gemeinde. Die Frage stellt sich vielleicht noch, müssen wir immer vergeben? Muss ich auch dann vergeben, wenn mir wirklich hundsgemeines Unrecht angetan wurde? Und wie oft muss ich das tun? Irgendwann ist doch fertig, oder? Petrus wollte das von Jesus wissen und wie antwortete Jesus, wie oft? Nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Ich bin nicht gut im Rechnen, aber das habe ich noch herausgefunden, es gibt 490-mal. Also kannst du mal Buchführung machen. Und wenn du die 94-mal erreicht hast, dann kannst du Jesus nochmals fragen, wie oft soll ich vergeben? Und wisst ihr, was Jesus dann dir antwortet? Mach's nochmal. 70 mal 7. Beginn nochmal. Und wenn du 490 Mal vergeben hast, dann frag mich nochmals. Aber ich warne dich, wenn du ihn fragst, dann gibt er wieder zur Antwort 70 mal 7. Willig, einander Schuld zu vergeben, Barmherzigkeit weitergeben. Zweitens, die Bereitschaft, die Kosten für die tätige Liebe aufzubringen. Ich sage es nochmals, Barmherzigkeit drängt zur Tat, vollendet sich erst in der tätigen Liebe. Und wisst ihr, diese Liebe kostet immer etwas. Es ist nicht gratis. Die Frage stellt sich darum nach unserer Bereitschaft, die Kosten dafür aufzubringen. Was kostete dem barmherzigen Samariter seine Barmherzigkeit? Etwas Geld, haben wir gelesen, das hatte er. Was kostet es ihm noch, seine Barmherzigkeit? Ich meine das, was er nicht hatte, Zeit. Die hat er nicht einfach. Er war unterwegs zu einem anderen Ziel. Er hat sich nicht am Morgen aufgemacht und gesagt, so, jetzt nehme ich mir Zeit, um ein bisschen Barmherzigkeit üben. Dann ist er auf die Suche gegangen, dann hat er ihn gefunden. Nein, der war auf ein anderes Ziel hin unterwegs. Der hat eigentlich keine Zeit. Schaut, für das Tun der Barmherzigkeit hat man in der Regel keine Zeit. Das ist einfach so. Darum muss man sich die Zeit nehmen, was nur möglich ist, wenn wir selber bereit werden, unsere Agenda immer wieder neu von der Barmherzigkeit setzen zu lassen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Wo andere Dinge zurückstehen müssen, weil Barmherzigkeit jetzt gefragt ist. Und noch etwas kostete ihm seine Barmherzigkeit, den barmherzigen Samariter. Die Bereitschaft, gewohnte Traditionen loszulassen, um Ungewöhnliches zu tun. Wisst ihr, diese beiden, der Levit und der Priester, der zuerst vorüberging, einen Bogen um den Notleidenden gemacht hatte, die waren nicht bereit für die Barmherzigkeit. Die waren festgefahren in der eigenen traditionellen Frömmigkeit. Und das muss uns irgendwo zu denken geben. Das Festgefahrensein in der eigenen traditionellen Frömmigkeit verhindert Barmherzigkeit. Wir haben uns da immer wieder zu prüfen. Drittens, dem Nächsten nahe sein. Wer ist mein Nächster? Ich komme auf das Gleichnis des barmherzigen Samariters zurück. Jesu Antwort: Mein Nächster ist der, den ich lieben soll. Und das ist nicht mein Freund, der mir sympathisch ist, sondern der unter die Räuber gefallene Mensch. Das ist mein Nächster. Der Barmherzigkeit braucht, der meine Zuwendung braucht, meine Aufmerksamkeit, meine Nähe, mein Gehör, meine Hilfe, meine Unterstützung. Das ist mein Nächster. Wo finde ich diese Person? Finde ich sie unter uns in der Gemeinde? Der unter die Räuber gefallene Mensch, den finden wir überall in dieser Welt, auch in der Gemeinde. Wisst ihr, wir können nicht an allen Menschen den Dienst der Barmherzigkeit tun. Darum ist es wichtig, dass wir uns von Jesus, der uns in diese Welt gesandt hat, führen lassen. Ich sage es noch einmal, es war nicht beabsichtigt, es war Zufall, dass der Samariter im Gleichnis an dem Ort vorbeikam, wo das Opfer lag. Das wird wortwörtlich da gesagt in Vers 31, zufällig. Er hat es nicht geplant. Es geht darum, dass wir uns führen lassen, offen sind, wohin uns Jesus führt. Und wenn Jesus uns die Augen für unseren Nächsten öffnet, dann geht es darum, dass wir die Straßenseite nicht wechseln. Soweit arbeitet Gott an uns, dass er uns die Augen öffnet. Und dann liegt es an uns, ob wir die Straßenseite wechseln oder nicht. Ob wir bereit sind und Mut haben, uns zu konfrontieren mit der Not. Es geht um die Aufmerksamkeit für unseren Mitmenschen. Und wisst ihr, das erfordert ein Stück weit auch Verzicht auf die Aufmerksamkeit, die man sich selber in der Regel großzügig gibt. Ich behaupte, wer in seinem Leben nur um sich selbst dreht, wer nur sich selbst sieht, nur mit sich beschäftigt ist und mit seinen Sorgen, er wird den Menschen, der unter die Räuber gefallen ist, gar nicht sehen. Wer nur sich sieht, sieht den nicht, der unter die Räuber gefallen ist. Dem Nächsten nahe sein, damit verbunden, ganz wichtig, ein letztes, den Schmerz der mitfühlen, die ohne Hoffnung leben. Ob ich dem Nächsten nahe bin, bin ich letztlich nur, wenn ich den Schmerz fühle, den er hat. Vom barmherzigen Samariter lesen wir, wie er im Anblick vom Verwundeten innerlich bewegt wurde. Dem Samariter tat es im Herzen weh. Er litt mit. Er identifizierte sich mit seinem Elend und darum konnte er nicht vorbeigehen. Er spürte diesen Schmerz. Es tat ihm selbst weh. Er hatte ein Herz für diesen unbekannten Menschen, der so in seinem Blut am Boden lag. Und hatte darum ein brennendes Anliegen, ihm irgendwie zu helfen aus dieser Not heraus. Dass dieser verletzende und sterbende Mensch gerettet werden kann, geheilt werden kann. Und ich frage mich das selbst persönlich, habe ich ein Herz, ein brennendes Anliegen für die Not der, die ohne Barmherzigkeit von Gott leben? Spüre ich ihre Not? Habe ich ein brennendes Anliegen für die, die hungrig und durstig sind nach Liebe, die nackt am Boden liegen, ihrer Würde beraubt, eines erfüllten Lebens? Ich möchte schließen, indem wir jetzt miteinander einen Clip anschauen werden, einen kurzen Clip. Es geht um Flüchtlinge. Das Stichwort Flüchtlinge löst ja bei uns in den europäischen Staaten, auch bei uns in der Schweiz, viel Unverständnis und Ängste aus. Die Folge? Zunehmende Hartherzigkeit und Unbarmherzigkeit. Warum diese Hartherzigkeit? Habe ich mich gefragt. Und ich behaupte, sie zerbricht und weicht der Barmherzigkeit, wenn wir auf ihre Not hören und anfangen, ihren Schmerz zu fühlen. Wir sehen den Clip.
Wenn wir über die Vergangenheit reden, verliere ich fast den Verstand. Damaskus ist eine der schönsten und ältesten Städte.
Und
Wir sind unserer Arbeit nachgegangen und haben in unserer Freizeit Familie und Freunde besucht. Wir sind durch die alten Stadtteile spaziert, mit ihren kleinen Gassen, Düften. Die Menschen dort lebten einfach. Wir haben die Leichtigkeit des Lebens genossen. Ich bete zu Gott, dass er diese Stadt verschont, weil Gesamtsyrien ist schon vernichtet. Syrien ist jetzt schon Vergangenheit. Ich bete um die Erhaltung dieser Stadt. Wir haben so schöne Erinnerungen. Wir haben die schönsten Blumen. Es duftet nach Jasmin. Kinder singen. Mein Land. Mein Land. Wo ist mein Land jetzt?
Alhamdulillah.
Verzeihung, in meinem Herzen ist tiefe Trauer. Wir entschuldigen uns, die Verletzung ist groß. Der Verlust einer Heimat ist sehr schwer für uns.
Ja, ich tue noch beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Herz voller Erbarmen ist. Du bist gekommen in die Welt, um dieser Not zu begegnen. Herr, und während Millionen von Menschen Hartherzigkeit begegnet, Härte, Abweisung erfahren, blühtet dein Herz. Herr, du hast ein Herz voller Tränen gegenüber all diesen Menschen, die ohne Hoffnung durch das Leben gehen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen weich machst. Wir haben vorher im Lied gesungen, füll unsere Herzen mit deinen Tränen. Herr, schenke uns neues Empfinden für die Not von unserem Nächsten. Tu uns die Augen auf und gib uns den Mut, die Strassenseite nicht zu wechseln. Herr, ich bitte dich um dein Erbarmen über dieser Welt, die im Blut liegt. Ich bitte dich um dein Erbarmen für uns selber, dass dein Erbarmen unsere Herzen neu erfasst und Raum überkommt, Raum einnimmt. Und dass wir ein Ort werden, wo Erbarmen weitergegeben wird und erfahren wird. Herr, wir vertrauen uns dir an. Lass uns barmherzige Menschen sein. Amen.